Liebe Gemeinde, zwei Bilder, die ich auch für sehr wertvoll halte und die ganze Religionsstunden oder Konfirmandenstunden oder Meditationen mit Erwachsenen füllen können, habe ich Ihnen mitkopiert auf diesen Liedzettel, damit Sie auch etwas mitnehmen können von uns, von Ihrer Kirchengemeinde mit nach Hause. Und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken. Vielleicht nehmen Sie sich einmal Zeit im Kreis der ganzen Familie und gehen auf Entdeckungsreise. Wann haben Sie zum letzten Mal eigentlich eine Bildbetrachtung gemacht? Auf jeden Fall versteht der Künstler, der bei dem Lied Vom Himmel hoch eingebaut ist hier, mehr von Engeln als die Menschen heute an ihren Schaufenstern und auf den Werbeaufklebern zur Weihnachtszeit. Könnte es sein, dass es für uns Erwachsene deswegen so lächerlich ist, weil es so klein und puttig und lustig gemacht wurde, was der Künstler hier noch ganz anders schaut? Eine Riesengestalt. Ja, warum hat denn der Engel sagen müssen zu Maria und zu den Hirten und überall, wo er in der Bibel erstmal erscheint? Sie könnten das nachprüfen mit den ganzen Stellen, wo das geschieht, immer erst sagen müssen, fürchtet euch nicht. Weil es gewaltige Energien sind, wenn Gott sich offenbart. Gewaltiges Licht. Bei den Hirten hieß es, die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Ein Riesenwesen, aber es beugt sich hier wunderbar sanft und vorsichtig, liebevoll über uns. Es könnte ja die Häuser zerquetschen. Und es sind ganz bestimmt keine Lego-Häuser, wie sie jetzt vielleicht in den Kinderzimmern aufgebaut werden oder von einer anderen Firma in Kleinformat, sodass wir Erwachsenen uns so vorkommen können wie ein Engel, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, jetzt oder nachher, bei uns ist es erst nachher, dann durch die ausgepackten Sachen stapfen würden. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht mit einem Tritt wieder die ganze Plastik zertreten. Also hier sind ja wirkliche Häuser in der Größe, wie wir sie haben, in denen wir wohnen, gemeint. Und ganz liebevoll und nicht rübezahlmäßig geht Gott hier vor. Und er sucht im Dunkeln mit einem Licht. Die Dunkelheit kann man bestimmt im übertragenen Sinn sehen. Traurigkeit, Einsamkeit, Verlorenheit, eingebunkert sein, dicht gemacht, abgeschlossen, die Rollläden sind unten, die Fenster sind schwarz. Und so leuchtet hier jemand ganz vorsichtig, um zu suchen, was er verloren hat. Ich finde diese Doppeldeutigkeit wunderbar, ich mag Doppeldeutigkeiten, mögen Sie sie auch. Die beste finde ich auf der Autobahn, die beste der letzten Zeit. Sie fahren mit Abstand am besten. Das ist eine super intelligente Doppeldeutigkeit aus der Werbung. Mit Abstand fährt man am besten, richtig. Und an Sie, der Autofahrer, wird gelobt, wenn Sie mit Abstand fahren, denn dann fahren Sie mit Abstand am besten. Schönes Wortspiel. Hier auch. Suchen, was verloren ist. Weihnachten. Ist Weihnachten nicht verloren gegangen in all dem Weihnachten? Müssen wir Weihnachten nicht wieder suchen gehen, weil es verloren gegangen ist? Das ist die eine Bedeutung. Der Künstler hat aber wahrscheinlich die andere gestaltet. Weihnachten heißt, einer sucht, was er verloren hat. Was verloren ist? In all unserem Reichtum verloren. ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken und Meditieren dieses Holzschnittes oder Linolschnittes, was es auch ist, ich weiß es nicht. Wenn ich überlege, was uns das letzte Jahr am meisten beeindruckt hat, dann waren es für bestimmte Leute bestimmt der Tod von großen Persönlichkeiten. Für andere Leute waren es bestimmt große Ereignisse wie große Filme. Und ich weiß noch, wie ich in dem Schreibwarenladen Klohocker geblättert habe und ohne das Geld auszugeben, geht man da manchmal eine Filmzeitung durch, dann legt man sie wieder hin, was denn bald als nächstes so kommt. Und so erkennt man die Trends. Und die Trends gehen eindeutig auch immer weiter in Richtung Science Fiction. Science Fiction ist unglaublich in. Denken Sie nur an Independence Day, an Men in Black, an Alien 4 oder denken Sie an Contact. Leider hatte ich noch nicht die Gelegenheit, in Contact zu gehen. Ich würde es mir noch sehr gern ansehen, aber ich habe mir davon erzählen lassen. Als die Zeitung Cinema davon berichtete, hat sie auf der Titelseite schreiben lassen, Jodie Foster suchte Aliens und sie fand Gott. Sie suchte fremde Wesen, Außerirdische, und sie fand Gott. Eine Zeitung später schrieb ein Mann einen bösen Leserbrief, ziemlich erbost, und beschwerte sich bei der Redaktion, wie können Sie auf einem Titelblatt einer so renommierten Filmzeitung so etwas Falsches schreiben wie, sie suchte Aliens und fand Gott. Denn jeder, der den Film gesehen hat, merkt doch, es geht anders aus, es geht offen aus. Es ist nicht klar, was da eigentlich gefunden wird. Da ist etwas, ein Wesen, eine Intelligenz. Da ist jemand, aber dass es Gott ist, bleibt offen. Und es ist ein Affront, es ist ein Angriff auf jeden ungläubigen, nichtchristlichen Leser ihrer Zeitung, so schrieb dieser Mann, dass sie das auf dem Titelblatt so falsch hinschreiben. Er fühlte sich in seinem nicht-religiösen Gefühl verletzt. Als könnte man Gott finden. Stimmt ja auch. Die vielen Religionen, die wir haben, wenn man überlegt, wie lange sie schon existieren und wie lange sie schon unterwegs sind zu Gott, eigentlich ist es seltsam, dass sie noch nicht angekommen sind, nicht wahr? Immer noch suchen, immer noch Sehnsucht, immer noch Ungewissheit. Und ich weiß auch, dass etwas in Wirklichkeit, nicht nur Fiction jetzt, Fiktion, Einbildung, Fantasie, nicht nur Film, sondern Wirklichkeit, also Science, Wissenschaft. Ich weiß, dass ein großer Teil von vielen, vielen Geldern dafür eingesetzt wird, um wirklich herauszufinden, ob es da jemanden gibt. Als meine Frau und ich uns den großen Erfolg von dem damaligen Science-Fiction-Film E.T., das ist ja die Abkürzung für außerirdisch, extraterrestrial, auch nicht entgehen lassen wollten und ihn in Lübeck sahen, da ist uns noch gar nicht so viel aufgefallen. Erst später, als wir dann darüber lasen, dass in New York Theologen 30 Parallelen zum Leben Jesu in diesem Film gefunden haben. 30 Parallelen zum Leben Jesu. Da gingen uns die Augen auf. Ein Pseudo-Messias. Und die Psychologen haben sich diesen Erfolg dieses Films, E.T., den müssen Sie natürlich unbedingt mal sehen und diese Parallelen zum Leben Jesu da drin entdecken, die haben sich diesen Erfolg vorgenommen und haben ihn untersucht. Was machte diesen Film so erfolgreich, dass alle Welt heulend aus dem Kino ging? Ergriffen und gerührt. Und wissen Sie, zu was für einem Ergebnis sie kamen? Hier wurde entgegen vieler Science-Fiction-Filme davor seit langer Zeit wieder einmal die Sehnsucht des Menschen wenigstens anderthalb Stunden gestillt, dass wenn es da draußen jemanden gibt, dass er uns freundlich gesonnen ist und nicht feindlich. Und das begründete für die Filmpsychologen diesen großen Erfolg. Die große, tiefe Sehnsucht, wenn es da draußen jemanden gibt, wenn überhaupt, außer uns, er uns freundlich gesonnen ist und nicht feindlich. Und viele Filme erfüllen diese Sehnsucht überhaupt nicht. Sondern die sind gefährlich oder sie haben nichts zu bedeuten oder sie haben uns nichts zu sagen mit ihren komischen, krächzigen Stimmen oder irgendwelchen Tentakeln da oben oder so. Aber hier plötzlich jemand, mit dem man sogar Mitleid haben konnte und der trotzdem er uns auf unserer Ebene begegnete, übersinnliche Fähigkeiten hatte. Er konnte heilen und er konnte am Schluss diesem Jungen, als er wieder ins Raumschiff stieg, sagen, ich werde immer bei dir sein. Kommt uns das bekannt vor? Jesus sagte kurz vor seiner Himmelfahrt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Was wollen wir? Wollen wir einen Gott, der mit einem riesen Raumschiff wie bei Independence Day seine Macht demonstriert, über ganz Amerika schwebt und dann einzelne Machtbeweise zeigt, sodass wir uns vor Angst verkriechen und hoffentlich nicht entdeckt werden? Oder wollen wir, so ist es ja auch gezeigt worden, so naiv sein wie dieser Pfarrer in dem Film Krieg der Welten, in der Verfilmung von dem großen Roman E.G. Wells, Kampf der Welten, der in den nächsten Tagen wieder im Fernsehen läuft? Wollen wir uns so naiv benehmen wie dieser Pfarrer, der sagt, nein, nachdem diese Wesen mit ihren Raumschiffen schon eine ganze Gegend in Schutt und Asche gelegt haben und er geht ihnen entgegen im guten Glauben, naiv, gutgläubig und sagt, wir sind Freunde, wir sind Freunde. Und der nächste Strahl der Supergeschosse vernichtet ihn zu einem Häufchen Asche. Als Mose einmal sagte, Gott, lass mich dich einmal sehen. Da sagte Gott ihm, du weißt nicht, was du bittest. Ich bin so gewaltig. Ich bin so groß. Ich bin so eine unglaubliche Energie. Überleg mal, Mose, selbst meine Schöpfung, die ist schon gefährlich für dich. Schaust du lang genug in die Sonne, dann verbrennst du. Und denk mal, die Sonne ist nur meine Schöpfung. Ich bin der Schöpfer dahinter. Ich bin noch viel, viel, viel gewaltiger. Du kannst mich nicht sehen, du weißt nicht, was du bittest. Und die Menschen, mit denen man spricht, in den Wohnungen, auf der Straße, die sagen, ach, ich möchte ihn einmal sehen, dann könnte ich glauben. Ich glaube nur, was ich sehe. Die wissen nicht, was sie bitten. Gott ist unsichtbar und das ist unser Glück. Wir würden vergehen. Gott ist absolut heilig. Gott ist absolut vollkommen. Aber Gott ist absolut rein. Gott ist Licht. So ein gleißendes Licht, dass unsere ganze Dunkelheit, unser ganzer Schmutz sofort in einem solchen Ausmaß zutage treten würden, dass wir vergehen würden. Und das hat Gott gewusst. Und deswegen kam er auf eine geniale Idee. Er beriet sich mit seinem Sohn und sagte, wir müssen etwas tun. Wir müssen mit unseren Geschöpfen in Kontakt kommen. Sie gehen sonst verloren. Und er kam auf die geniale Idee, wenn wir das Volk der Menschen retten wollen, dann müssen wir ihnen auf ihrer Ebene begegnen, sodass sie keine Angst vor uns haben, sodass wir sie nicht vernichten, sodass sie uns glauben, dass wir sie lieb haben. Und das ist Weihnachten. Mir hat mal jemand erklärt, als ich mit ihm darüber diskutierte, wie ist das eigentlich zu verstehen, Die Unendlichkeit wird endlich, die Ewigkeit wird Zeit, die Unsichtbarkeit wird sichtbar, der Schöpfer wird geschöpft. Wie soll das gehen? Und wir unterhielten uns über das und er sagte, ja, du musst dir das so vorstellen, wie wenn der Förster sieht, das Volk der Ameisen rennt ins Unglück. Er hat nun alles getan, um das Volk der Ameisen zu retten, um einzugreifen, um ihm Grenzen zu setzen, aber das Volk der Ameisen rennt ins Unglück. Und er steht wie diese Gestalt hier auf unserem Bild und sagt, was soll ich tun? Die verstehen mich nicht, auch wenn ich ständig zu ihnen rede. Ich muss eine Ameise werden. Ich muss runter. Und das heißt ungefähr Weihnachten. Ich habe dann später darüber nachgedacht und bin zu einem Schluss gekommen, dass dieser Gesprächspartner sich geirrt hat. Was hätte es für einen Sinn, wenn ein Mensch, um das Volk der Ameisen zu erlösen, eine Ameise wird? Wenig. Weil es ist ein ganz anderer Abstand zwischen Mensch und Tier als zwischen Gott und Mensch. Haben wir uns einmal überlegt, was es bedeutet, dass Gott Mensch wurde? Er wurde kein Stein, er wurde keine Pflanze, er wurde kein Tier, er wurde ein Mensch. Liebe Gemeinde, könnte es sein, dass wir im Mittelpunkt seines Interesses stehen? Ich frage Sie, könnte es sein? Ich weiß es nicht. Ich habe mich sehr gewundert, als ich ein Interview hörte mit dem Evangelist Billy Graham, als er sagte, ich wünschte mir, wenn ich sterbe, und dieser Mann, der kann ja fast nur auf der Kanzel existieren, der schläft wahrscheinlich auf der Kanzel, der hat wahrscheinlich schon so viele Kanzeln auf der Welt erlebt, ich weiß es nicht, und Rednerpulte, der hält das wahrscheinlich überhaupt nicht aus, nicht auf einer Kanzel zu stehen, weil er weiß, ich habe so eine großartige Botschaft, die führt ihn über diesen ganzen Erdball jetzt schon. Und deswegen ist er wahrscheinlich schon überall hingekommen und deswegen hat er in diesem Interview wahrscheinlich gesagt, ich wünschte, wenn ich sterbe, dass Gott mich auf einen anderen Planeten schickt, um dort diesen Bewohnern auch die Nachricht von der großen Liebe Gottes zu bezeugen. Ich habe, denke ich, meine Bibel schon mal ganz genau gelesen und ich habe bisher keine Andeutungen gefunden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wissenschaft ist jedenfalls nicht Science Fiction. Ich rede jetzt von Wissenschaft, von Tatsachen also. Wissenschaft ist, dass es bisher noch keine Anzeichen gibt, dass es außer uns jemanden gibt. Auf anderen Planeten meine ich. Gott ist natürlich der, der das ganze Universum in der Hand hält, der ganz hinter allem steht. Die letzte Wirklichkeit, auf die wir stoßen können. Es könnte sein, wie in der Geschichte von dem besuchten Planet, wo die zwei Engel sich unterhalten und der ältere Engel führt den kleinen Engel in die Weiten des Universums ein und sagt ihm plötzlich, nachdem sie alle glühenden Milchstraßen und Sonnensysteme durchwandert haben, Milliarden von Kilometern, da führt er ihn plötzlich in die Nähe unseres Sonnensystems und sagt dann, diesen da, den musst du dir besonders ansehen. Und der kleine Engel sagt, was ist denn so besonders an dem? Es sieht aus wie ein kleiner schmutziger Tennisball. Ja, sagt der ältere Engel, das ist aber der Planet, der besucht wurde. Was, du meinst doch nicht etwa, sagt der jüngere Engel, besucht von unserem jungen Prinz der Herrlichkeit. Der hat sich doch nicht so tief erniedrigt, um wie eins dieser kriechenden und krabbelnden Geschöpfe da unten zu werden, die wie Ungeziefer ihre eigene Welt in Schutt und Asche legen und sich um ihren Schöpfer nicht kümmern. Doch, sagt der ältere Engel. Und ich glaube, er hätte sehr viel dagegen, wenn du von diesen Geschöpfen als von kriechenden, krabbelnden Ungeziefer redest, denn er liebt sie. Er liebt sie. Er liebt sie immer noch. Könnte es sein, liebe Gemeinde, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber stellen Sie sich das mal vor, dass wir im Mittelpunkt des Interesses unseres Schöpfers stehen. Und deswegen wurde er Mensch. Weil er uns geschaffen hat. Weil wir ihm wirklich was bedeuten. Und deswegen kommt er auf unsere Ebene. Und nun beginnt das Drama. Er kommt uns so nah, dass man ihn wieder übersehen kann. Er wird so klein, dass man ihn wieder übersehen kann. Aber was willst du haben? Willst du ein Riesenraumschiff haben, das einer aussteigt, mit der krächzenden Stimme sagt, also das bin ich jetzt? Ich denke mal, dass Gott Mensch wurde, hat sehr viel damit zu tun, dass er uns sagen wollte, du brauchst keine Angst zu haben. Und dass Gott Kind wurde, hat sehr viel damit zu tun, dass er uns sagen wollte, ich möchte eure ganze Gegenliebe. Und das ist das Wunderbare. Ich darf Ihnen heute Abend sagen, du und ich, wir sind bedeutsam. Und alle geknickten Leute oder mit Minderwertigkeitskomplexen oder mit mangelndem Selbstwertgefühl, ich darf Ihnen heute Abend sagen, du und ich, wir sind bedeutsam. Weil du stehst im Zentrum von Gottes Interesse. Und selbst wenn es auf anderen Planeten auch noch Leben gibt, das uns ähnlich ist oder anders, ich weiß es wirklich nicht. Du stehst trotzdem in Gottes Interesse, weil er auch hier, wir wissen nicht, ob er es noch woanders ist, Mensch geworden ist. Und das ist Weihnachten. Warum reden wir so wenig darüber? Das bedeutet was. Denn ich weiß, warum wir so wenig darüber reden. Das ist doch wirklich nicht uninteressant. Das müsste doch wirklich eine Reaktion fordern. Als Jean-Paul Sartre 1964 aus dem Flugzeug stieg, wurde er mal wieder in Paris interviewt, schon auf der Gangway, und er sagte, was gibt's Neues, auf die Frage, was gibt's Neues, voilà, meine Herren, Gott ist tot, wir sind endlich allein. Jean-Paul Sartre. So hat er gelebt und so ist er auch gestorben. Viele Jahre später hat dann Steven Spielberg seinen Kultfilm gedreht, Unheimliche Begegnung mit der dritten Art. Sie wissen ja, die erste Art ist Sichtung, die zweite Art ist Landung und die dritte Art ist Kontakt. Also Kontakt, darum geht's. Nur das Schöne ist, es muss keine unheimliche Begegnung mit der dritten Art sein, sondern es darf eine heimliche, es darf auch eine heimliche sein, wenn Sie heute Abend nur heimlich dazu Ja sagen wollen, weil Sie sich nicht trauen zuzugeben, dass Sie das doch berührt. Also darum geht es, um Kontakt. Und Gott möchte mit uns in Kontakt treten und er hat es an Weihnachten auf eine Weise gemacht, dass wir ihn übersehen könnten, wenn wir nicht aufpassen. Gott kommt kleiner, als wir denken. Aber er ist Gott in menschlicher Gestalt. Und die Christen wissen, dass er auch wiederkommt und dann kommt er nicht klein, sondern kommt er herrlich und kommt als Richter und kommt gewaltig. Und dann kommt es darauf an, ob wir ihm geglaubt haben, ob wir eine Verbindung zu ihm hatten, ob wir uns sein Wort, so wie er es nun mal gemacht hat, gefallen ließen und seine Art, uns zu begegnen. Ich habe viele Menschen gesprochen, die haben gesagt, aber er hätte es doch auch anders machen können. Ja, aber er hat es nicht anders gemacht. Er hat es nun mal so gemacht. Und so sollen wir es uns gefallen lassen. Also schlag ein und strecke deine Hand der ausgestreckten Hand aus der Ewigkeit ihm entgegen und finde zurück zu deiner eigentlichen Bestimmung. Ein Geschöpf zu sein, das mit seinem Schöpfer lebt, versöhnt durch Jesus Christus, seinen Sohn. Dann ist Weihnachten. Wie ein christlicher Liederdichter sagt, und wer ihm seine Türe aufmacht, für den ist jeden Tag heilige Nacht. Denn dann zieht er in dich ein mit allem, was er hat. Und das ist immer Herrlichkeit und Freude.